Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr bei Nuviso gelandet seid. Und als ich das erste Gespräch mit meinem heutigen Gast geführt habe, ist mir sofort aufgefallen, dass es da noch viel mehr zu berichten gibt. Deswegen habe ich ihn verhaftet und zwangsverpflichtet, dass er nochmal hier bleiben muss. Er durfte also nicht davonrennen, bevor er nicht mindestens ein zweites Interview geben wird. Und das machen wir jetzt über sein zweites Buch. Und zwar freue ich mich jetzt nochmal auf das Gespräch mit dem Thomas Rüpper. Hallo Thomas.
Ob du mich verhaftet hast oder ob ich nicht weg wollte, ist natürlich Streitfrage, aber schön, dass wir ein zweites Interview führen.
Nein, wir haben es schon gemerkt bei den Vorgesprächen, dass wir da auf geistig gleicher Linie liegen und auch wir gut miteinander können. Also ich bin sehr froh, dass du noch Zeit hast, dass du uns nochmal von deinem fundierten Wissen etwas mitgeben kannst. Wir haben im ersten Interview über dein Buch über Wladimir Putin gesprochen, also nicht über ihn, sondern von ihm. Das ist mit dem Titel Seht ihr, was ihr angerichtet habt. Also du hast viele Aussagen von Putin einfach mal aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt, weil du seit über 20 Jahren in Russland lebst. Du bist des Russischen fließend mächtig. Das heißt also, du hast die Sprachbarriere überwunden und hast natürlich dadurch einen riesengroßen Vorteil gegenüber uns Westlern, dass du die Quellen aus der ersten Hand hast. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Deswegen umso besser, dass ich mit dir in ein weiteres Feld einsteigen kann. Und zwar ist das ein Kapitel auch in deinem Buch. Es geht um die Ukraine. Und dieses Thema scheint dir besonders wichtig gewesen zu sein, weil nämlich du ein Buch geschrieben hast, tada, Ukraine 2014, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, wie der neue Kalte Krieg begann. Ganz brandfrisch, also druckfrisch nicht, weil es gibt es momentan nur als E-Book, muss man dazu sagen. Es sind 1000 Seiten, um Gottes Willen. Wie bist du denn dazu gekommen, 1000 Seiten zu schreiben?
Ja, also das, wie gesagt, ich habe das damals ursprünglich sehr zeitnah geschrieben. Ich lebte ja in Russland, als die Ukraine-Krise gelaufen ist. Und dann kamen ja im Sommer 2014 die Sanktionen. Und dann kamen die russischen Freunde alle ganz entgeistert zu mir und sagten, Thomas, erzähl mal, was ist bei euch in den Medien los? Wieso Sanktionen? Was ist hier passiert?
Mhm. Also die Russen waren überrascht.
Die waren völlig fertig. Ja, die haben es gar nicht begriffen. Und in der Zeit hat mich wirklich jeder angesprochen. Sobald sie hörten, oh, da ist ein Akzent, wo kommst du her? Erzähl mal. Und da habe ich dann eine junge Journalistikstudentin kennengelernt, Marina. Und die hat es auch interessiert. Und da habe ich zu ihr gesagt, lass uns doch einen Artikel schreiben. Wir nehmen einfach mal jetzt die Ukraine-Krise, Maidan, und beobachten mal, was schreibt der Westen, was schreibt der Osten. Ja, also gehen runter zum Ereignis, man findet ja das Original und sagt, wer berichtet was. Das haben wir gemacht und dann haben wir plötzlich 3 Tage gesessen und hatten plötzlich 30 Seiten und waren immer noch gerade am Anfang vom Maidan. Und da habe ich dann gemerkt, ich schreibe zum ersten Mal im Leben ein Buch. War gar nicht geplant. Mhm. Und ich ging an die Sache auch ran mit der Erwartung, ich sehe jetzt, wie die westlichen Medien die Wahrheit sagen und wie die russischen Medien Propaganda verbreiten. Ich war damals noch voll auf Linie. Mhm. Und dieses Buch war, diese Zeit war für mich so der Breaking Point, wo ich bei der Arbeit an dem Buch gemerkt habe, das stimmt nicht. Marina konnte die Arbeit nicht mitmachen, weil sie als Studentin nicht die Zeit hatte. Ich habe es damals Vollzeit gemacht, ich konnte es mir erlauben. Und habe dann wirklich ein halbes Jahr lang 12, 14 Stunden am Tag recherchiert, geschrieben. Mhm. Und da ist das Buch so entstanden. Es hat jetzt knapp 1000 Seiten und es hat auch 950 Quellenverweise. Wo ich also in diesem Buch chronologisch vom Maidan, November 2013, über Machtwechsel, Krim, Bürgerkrieg, abgeschlossenes Flugzeug, mhm, bis zu Minsk II im Februar 2015 gehe. Und zu jedem Ereignis, also ich bin da sehr detailliert, darum ist es so umfangreich. Ich glaube, es gibt auch kein Buch, das so detailliert ist. Kein Selbstlob, es gibt es einfach nicht. Und zu jedem Ereignis habe ich genau mit Quellen und Zitaten genommen, was schreiben die westlichen, was schreiben die östlichen, also russischen, ukrainischen Medien dazu. Und das war für mich so ein halbes Jahr, wo ich jeden Tag nur gesessen habe, Kopf geschüttelt, fertig war, weil...
War das ein Schock für dich?
Völlig. Also ich war ein Mensch, mich interessiert Geschichte, Politik. Ich habe Karriere gemacht, hatte sehr hohe Positionen, habe gutes Geld verdient. Trotzdem habe ich mir immer Zeit genommen, eine Stunde am Tag für Medien und Nachrichten.
Was hauptsächlich?
Ja, natürlich das übliche Spiegel, was man so liest. Ja. Und ich hielt mich für gut informiert. Mhm. Ich hielt mich für gut informiert und als ich dann anfing, tatsächlich mal in die Quellen zu gehen, also sprich, OSZE, es wird berichtet, OSZE sagt Folgendes. Dann liest du das, sagst fein. Wenn du dann in die OSZE-Berichte gehst, sind alle öffentlich, brauchst nur Englisch, kannst du alles lesen und stellst fest, die OSZE sagt, Beispiel Flugzeug, die Leichen werden geflattert, die liegen im Zug ungekühlt bei 35 Grad Hitze, vergammeln da vor sich hin, verwesen, Gestank. Und dann siehst du, das steht in den Medien Und dann siehst du im OSZE-Bericht und im Bericht der Holländer, der untersuchenden Holländer, siehst du vorbildliche Bergungsarbeiten, mhm. Waggons vorbildlich gekühlt.
Mhm. Du meinst den Absturz der MH17 ja, in der Ukraine 2014.
Ich springe jetzt gerade vor, ja, ich sage nur ein Beispiel, wo ich einfach sehe, es wird in den Medien das eine berichtet, unter Berufung auf OSZE, und dann liest du, und da steht das Gegenteil.
Okay, ich verstehe.
Es ist, also ich war völlig schockiert.
Mhm. Ich verstehe. Für mich ist dieser Fall auch deswegen so wichtig, weil daran sich ja die ganze westliche Politik entzündet, mehr oder weniger. Wir erleben Aufmarschbewegungen Richtung Osten, die baltischen Staaten werden aufgerüstet, die Bundeswehr ist seit jetzt quasi Chef dieser NATO-Einsatztruppen im Baltikum, es werden Truppen verlegt, Material dahin transportiert, es werden Waffen aufgebaut, Raketenabwehrgürtel und so weiter. Und alles wird begründet mit dem aggressiven Verhalten seitens Russland, mit dem angeblich aggressiven Verhalten seitens Russland und natürlich der angeblichen Annexion der Krim. Deswegen umso schöner, dass du da dir die Mühe gemacht hast. Also ich werde es lesen. Ich hoffe, dass ich gut durchkomme, weil das ist genau das Futter, das ich brauche. Ich weiß es eigentlich alles schon. Aber ich mag es im Detail zu lesen, um eben Futter zu haben, um eben Munition zu haben, wenn Kritiker kommen und sagen, Moment mal, die bösen, bösen Russen und so weiter und so fort.
Ja, also ich habe genau aus dem Grund auch diesen Untertitel gewählt, wie der neue Kalte Krieg begann, weil im Grunde alles, was wir heute politisch sehen, fußt auf der Ukraine. Also wirklich, wer verstehen will, wie dieser Kalte Krieg zustande kam, sollte das Buch lesen, weil da wird es im Detail beschrieben. Und alles, was wir heute sehen, wird, wie du sagst, darauf begründet. Also das ist der Schlüssel zu dem Verständnis. Krieg gegen den Terror, Schlüssel zum Verständnis 9/11. Neuer Kalter Krieg, Schlüssel Ukraine.
Da wir nicht 1000 Seiten Zeit haben, sondern nur begrenzt, springen wir gleich mal in den November 2013. Den Moment, wo sich ja diese ganze Diskussion entzündet hat, mehr oder weniger, so wie es im Westen dargestellt worden ist, als Janukowitsch aus einem Anfall von geistiger Umnachtung heraus das Assoziierungsabkommen mit der EU gekündigt hat. Was war damals die Situation? Wie war die Ausgangslage?
Ja, zunächst hat er es nicht gekündigt, er hat sich nur unterschreiben
wollen. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Er wollte noch mal drüber schlafen, so, sozusagen.
Ja, also, so. Vorgeschichte. Es gab diese Assoziierungseinkommen der EU mit verschiedenen Ländern im Osten. Eins davon war die Ukraine. Nun hat der Janukowitsch die Wahl im Jahr 2010 gewonnen. Nebenbei gesagt, ich empfehle jedem, der Englisch kann, die OSZE-Berichte. Das war die, laut OSZE, demokratischste Wahl in der Geschichte der Ukraine. Und die hat er gewonnen. Da war also nichts mit Wahlfälschung und so weiter. Das ist schon der erste Witz, weil er hat ja gegen den regierenden Präsidenten gewonnen.
Ja, ja.
Und das würde ja bedeuten, dass der regierende Präsident die Wahl gegen sich selbst gefälscht. Unsinn.
Ja, ja.
Wird aber in den Medien gern so dargestellt, als wenn das Wahlfälschung gewesen wäre. So, der hat also gewonnen. Dann gab es die Verhandlungen über Assoziierung. Und damals, wer sich erinnert, gab es ja die Diskussion Menschenrechte Ukraine. Die Timoschenko ist im Gefängnis, bloß weil sie ein paar hundert Millionen veruntreut hat. Das wäre so unmenschlich. Und die dürfte nicht mal zur Behandlung nach Berlin, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatte angeblich. Ich habe mich dann immer gefragt, welches Land lässt eigentlich einen Gefangenen zur Behandlung ins Ausland reisen? Aber das ist eine andere Frage. Bei der Ukraine war das böse, dass die nicht ins Ausland durfte aus dem Gefängnis. Und vor dem Hintergrund haben damals die europäischen Politiker, es war Barroso damals, es war die Ashton, es war die Merkel auch und alle anderen, haben gesagt, ja, ob wir mit der Ukraine uns assoziieren können bei der Menschenrechtslage, wissen wir nicht. Merkel hat sogar am 18. November, eine Woche bevor die Unterschrift in Riga stattfinden sollte, am 18. November 2013, vor dem Bundestag in einer Regierungserklärung, kann man nachlesen auf der Bundestagsseite, gesagt, ja, also das mit der Ukraine, da bin ich nicht so sicher, ob die in ihrem heutigen Zustand überhaupt. So, nun muss man sich kurz vorstellen, ich bin jetzt Janukowitsch. Ich habe dann Assoziierungsabkommen, das eh schon problematisch ist, weil es mich im Grunde von 50% meines Exportes oder meines Handels, nämlich mit Russland, abschneidet. Ja. Das war das Ergebnis. Ist eh schon schwierig. So, und nun sagt mir die EU noch, sie wissen gar nicht, ob sie unterschreiben können. Was wäre denn jetzt passiert? Janukowitsch fährt nach Riga, die sitzen da alle mit ihren Stiften in der Hand und dann sagen sie zu ihm, nee, mit dir nicht, vor laufenden Kameras. War jetzt für ihn nicht so attraktiv, die Vorstellung. Mhm. Plus, wie gesagt, das Abkommen war aus verschiedenen Punkten für die Ukraine gefährlich, denn, das sehen wir heute an der Wirtschaft, es bedeutet wirklich, dass 50% des Außenhandels wegfallen. Das war das Ergebnis des Abkommens. Mhm. Und daraufhin hat Janukowitsch dann gesagt, okay, in dieser Situation, lasst uns doch nochmal nachverhandeln. Lasst es doch mal sehen, ob wir das nachverhandeln können so, dass wir einen Weg finden, sowohl mit Russland als auch mit der EU, dass das irgendwie nicht so zu unserem Schaden ist. Mhm. Das wurde im Westen ausgelegt, als er will nicht unterschreiben. Und spannend fand ich, das war schon der erste Moment, wo ich noch mit der Marina an den Unterlagen saß, in den ersten 3 Tagen an der Arbeit an dem Buch. Spannend fand ich, wie die Presse sofort gesprungen ist. Das heißt, vorher hieß es immer Janukowitsch, ob wir unterschreiben können, ganz böse, Timoschenko im Knast. Nachdem er, ich glaube, am 20. November sagte, nee, ich mach's nicht, lass uns noch mal reden, war sofort umgesprungen, Janukowitsch will nicht, wir wollen ja alle und der will nicht in die EU. Mhm. Das war ganz spannend, das habe ich in dem Buch auch mitbelegen, mit den Quellen und den Zitaten drin. Das war der erste Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Wie kann man innerhalb kürzester Zeit aber so komplett umschwenken?
Ja, die haben völlig vergessen, was sie vorgestern geschrieben haben.
War das plötzlich passiert anders. Öfter.
Ja, gut, aber ich wusste nicht, dass das Alzheimer so verbreitet ist bei den Journalisten.
Mhm. Partielle Alzheimer ist
ja, das. Ja, genau, also selektiv. wie gesagt, und das war also diese Vorgeschichte zum Maidan. Und natürlich parallel, kaum sagte er war in Wien damals, als er das sagte, kaum hat er in Wien gesagt, wir könnten da nochmal drüber nachdenken, lass uns nachverhandeln. Da standen am gleichen Abend schon die ersten auf dem Maidan.
Mhm. Und was für Leute waren das? Oppositionelle?
Ja, es waren ein paar hundert Leute. Also es gibt da von YouTube-Videos von diesen ersten Stunden. Das waren so irgendwie, ja, da standen eben ein paar Leute auf dem Maidan und fanden das nicht gut. Mhm. Das waren aber nicht, es waren ein paar hundert, also es war nicht viel. Mhm.
Okay, also das war die Ausgangssituation, der geplante Vertrag mit der Ukraine findet nicht statt und jetzt hat eine Medienkampagne eingesetzt, die, den Zustand in der Ukraine quasi täglich weiter dramatisiert hat. Das hat dann, ich mache es ein bisschen kürzer, das hat dann zu den ganzen Demonstrationen auf dem Maidan geführt, mit diesen ganzen Schlachten, mit diesen Demonstrationsgruppen, die aufeinandergetreten sind. Janukowitsch hat natürlich versucht, als Staatschef die Ordnung aufrechtzuerhalten, hat da Polizei und Sicherheitskräfte hingeschickt und das Ganze ist dann mit dem 19. Februar gab es dann die deutschen Politiker sind rübergefahren, vor allem voran Steinmeier auch, und die haben dann irgendein Abkommen ausgehandelt. Kannst du das nochmal in ein paar Worte fassen?
Ja, also es war Steinmeier zusammen mit dem französischen, dem polnischen Außenminister und einem Vertreter aus Russland, die dann mit Janukowitsch und der Opposition am Tisch gesessen haben. Die haben dann ausgehandelt, okay, Janukowitsch hat am Ende
19.
zugesagt.
Februar.
Das war 20. Februar, 2014. In den Tagen lief das. Ja. Und am 21. haben sie es ausgehandelt lassen, am 21. Und da wurde ausgehandelt, okay, wir machen eine Verfassungsreform, wir machen Neuwahlen. Der Janukowitsch war mit allem einverstanden. Vorgezogene Neuwahlen, Verfassungsreform, alles. Ja. Der hat also im Grunde kapituliert.
Ja.
Das wurde unterschrieben und die Europäer haben als Garanten dieses Abkommens unterschrieben. Das ist ganz spannend. Kaum war das unterschrieben, der Janukowitsch fuhr dann aus Kiew weg. Heute noch hält sich das Gerücht, der hätte sich irgendwie fluchtartig da zurückgezogen. Ist Quatsch. Der fuhr zu einem lange geplanten Kongress, Parteitag seiner Partei in Charkow, das ist eine ukrainische Stadt. Der fuhr also völlig planmäßig aus Kiew nach Charkow. Mhm. Die europäischen Außenminister sind nach Hause geflogen. Und noch während die im Flugzeug saßen, hat im Grunde der Maidan schon dazu aufgerufen, jetzt stürmen wir die Regierungsgebäude. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht in der Nacht. Also die Toten gab es am 20. Februar,
ja.
Vor dem Hintergrund gab es das Abkommen und in der Nacht danach haben sie dann die Regierungsgebäude gestürmt und den Janukowitsch gestürzt. Mhm. Also das heißt, jetzt hätten eigentlich, wenn ich als Garant eines Abkommens unterzeichne, hätte ich eigentlich aus dem Flugzeug steigen müssen als Herr Steinmeier und in Berlin sagen müssen, nee, das erkennen wir nicht an. Mhm. Geht ja gar nicht. Ich habe als Garant unterschrieben, dass wir jetzt bitte einen geordneten Übergang machen, Verfassungsreform, Neuwahlen, aber nicht Machtwechsel. Mhm. Aber die haben es stattdessen unterstützt und dazu geschwiegen.
Also ich habe immer gedacht, die Toten kamen nach der Unterstützung.
Also am 20. war das Theater mit den Toten und am 21. kam das Abkommen. Das war ja der Druck, den Janukowitsch dann hatte.
Okay, ich verstehe. Okay, man hat ja ein Mittel gebraucht, um ihn zum Rücktritt zu zwingen. Ja. Die Schüsse auf dem Maidan, für mich das ultimative Ereignis an dieser ganzen Krise. Gibt es jetzt mittlerweile sehr viele Hinweise darauf, was wirklich passiert ist. Ich bringe mal kurz die offizielle Version. Mhm. Die Situation ist immer weiter eskaliert. Die Demonstranten haben auf die Sicherheitskräfte weiter Druck ausgeübt und plötzlich haben die ukrainischen Sicherheitskräfte, speziell die Berkut-Einheiten, also diese Spezialeinheiten, als auch die Polizei, wie wild auf die Demonstranten gefeuert. Es gab Dutzende Tote.
Über 100.
Es gab auch Tote auf Seiten der Polizei, aber es wurde den Sicherheitskräften quasi die Schuld gegeben an dieser Eskalation und das hat dann dazu gesorgt, dass dieses blutrünstige Regime von Janukowitsch mehr oder weniger weggefegt worden ist. Das ist die offizielle Version des Ganzen.
Gut, hier ist es wieder hilfreich, Russisch zu können, weil die gesamte Berichterstattung an diesem 20. Februar, als das ablief, setzte im Westen gegen Mittag ein. Mhm. Also das kann man auch sehen, wann die Artikel erschienen sind. Das war alles so gegen Mittag. Mhm. Tatsächlich, wenn man die News-Ticker der ukrainischen Zeitungen nimmt, die also live berichtet haben, dann stellt man fest, dass erstens schon am Abend davor der rechte Sektor, also das ist waren die Wachmannschaften des Maidan, die hatten dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen für den, wie es hieß, friedlichen Angriff. Ich habe jetzt nicht ganz begriffen, wie ein Angriff friedlich sein kann und wozu man da Waffen braucht, aber das war die Formulierung, der am nächsten Morgen stattfinden sollte. Also es war jedem bekannt, der in Kiew war oder nur die Medien gelesen hat, die Medienberichte gelesen hat, da passiert was am 20.
Ja.
Nur im Westen war es nicht bekannt. Und dann ging es um 9 Uhr morgens los, da ist der Maidan von zwei Seiten auf die Sicherheitskräfte los, haben die an die Zange genommen und sind auf die losgestürmt in Richtung Regierungsviertel.
Koordiniert
orchestriert. Koordiniert von zwei Seiten.
Ja, ja, okay.
Das war ab 9 Uhr morgens. Und dann fielen auch die ersten Schüsse. Die zeitnahen Berichte berichten von Schüssen aus dem Hotel Ukrainer. Dieses Hotel Ukrainer steht am Maidan und war die Kommandozentrale der Opposition, nicht etwa der Polizisten. Und daraufhin hat dann die Polizei vom Innenminister, ich glaube um 9 Uhr irgendwas, 9.30 Uhr, 9.40 Uhr oder 10, ich weiß es nicht, irgendwie relativ zeitnah, eine halbe Stunde, eine Stunde später, offiziell Waffen ausgehändigt bekommen. Dann hat die Polizei auch zurückgeschossen. Und da setzt die Berichterstattung im Westen ein.
Aha, okay.
Das ist also ganz spannend, wenn man sich das einfach nur zeitnah anguckt. Nur, man muss schon wirklich Russisch können, weil die Berichte gab es gar nicht.
Okay, ein bisschen so wie bei dem Vorfall in Georgien. Als der Angriff der georgischen Truppen nicht erwähnt worden ist.
Zwei Tage lang.
Erst als die russischen Truppen dann eingegriffen haben, wird es als russische Aggression dargestellt.
Zwei Tage war Ruhe und dann...
Wie auf dem Maidan auch. Ja. Es werden Dutzende Polizisten erschossen, oder Zivilisten und Polizisten erschossen. Die Polizei fängt an, sich zu wehren, teilt Waffen aus und in dem Moment spricht man von der Aggression der Sicherheitsgruppen.
In dem Moment beginnt die Berichterstattung.
Okay.
Also das heißt wirklich, die
obwohl
ersten
die
Berichte
einen Reporter vor Ort hatten.
Ja, ja, ja. Also gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich habe da jetzt meinen ganz speziellen Liebling beim Spiegel, der wirklich als Korrespondent vor Ort, die haben da News-Ticker gehabt auch, der setzte wirklich um deutsche Zeit 12 Uhr Keks ein mit der Nachricht des Korrespondenten. Ja, hier ist Chaos, es wird von Schüssen berichtet, ich habe aber nichts gesehen.
Aha.
So, das ist so die erste Meldung in diesem News-Ticker. Und 12.30 Uhr deutsche Zeit ist 13.30 Uhr ukrainische Zeit, also sage und schreibe 4,5 Stunden, nachdem es angefangen hat.
Mhm.
Das war so die erste Meldung, also es ist ganz abenteuerlich.
Der hat noch Brunch gemacht, ja, vorher.
Ich weiß inzwischen, was er gemacht hat. Der hat in der Zeit, obwohl er ja wissen musste in Kiew vor Ort, dass da was passieren soll, hat er morgens irgendeinen ukrainischen Minister interviewt. Ein Interview, das keinen mehr interessiert hat, weil bevor die das veröffentlichen konnten, waren die schon alle entmachtet.
Ja,
okay. Egal, also er hat seine Ausrede, was da wichtiger war als die Entwicklung auf dem Maidan.
Mhm, mh. Okay, also jetzt ist natürlich Folgendes. Mittlerweile gibt es genügend Fakten, dass die Sicherheitskräfte nicht die Verursacher der vielen Toten waren. Man hat festgestellt, oder mittlerweile ist rausgekommen durch verschiedene Untersuchungen, dass es eben ein Scharfschützenteam gab auf dem Dach dieses Hotels, dem Hauptquartier oder dem Sitz der Oppositionskräfte. Man hat es rekonstruieren können aufgrund der Flugbahnen, aufgrund der ballistischen Datenauswertung. Zum Beispiel die Bäume, die Einschusslöcher hatten, hat man mit Laserpointer zurückverfolgt den Schusskanal und hat gesehen, dass die alle auf dem Dach da oben gesessen sind.
Ja, nicht auf dem Dach, in den Zimmern, aber ist egal. Also das hat schon die
Sendung. Also weit oben. Die Schusskanäle waren nicht waagrecht, sondern kamen von oben.
Ja, ja, ja. Also die Berichte kann man sehen in der ARD. Das war Report, glaube ich, ne? Report. Mhm. Nee, Monitor. Es war Monitor. Die hatten schon im April 2014 eine Sendung gebracht über diese Vorfälle und die hatten dann eben genau das gemacht, in die Einschusslöcher in den Bäumen einfach einen Laserpointer rein und wo geht das Ding hin?
Mhm.
Schön war dann, dass Kiew diese Bäume schnell abgeholzt hat. Also das kannst du heute nicht mehr nachvollziehen, die haben sie weggenommen nach dem Machtwechsel. Und besonders bemerkenswert war, ich müsste jetzt den Namen nachgucken, ich habe nicht mehr im Kopf, ich glaube Marinsky hieß er, wurde Generalstaatsanwalt nach dem Maidan-Putsch, für mich ist es ein Putsch, können wir noch drauf eingehen, wurde der Staatsanwalt, ein Herr Marinsky, glaube ich, und der gute Mann ist das, was wir einen Nazi nennen. Also es ist wirklich einer, der hat komplette Verbindung in sämtliche Trisub, rechter Sektor, Svoboda, wie die Organisationen heißen, die alle auch vom Bundestag als neonazistische Organisation eingestuft waren, da war der überall drin und der wurde Generalstaatsanwalt und hat dann als Generalstaatsanwalt ermitteln dürfen bei den Schüssen von Maidan.
Gegen die Kräfte auf Maidan?
Also er war jedenfalls der Ermittler.
Ja, okay.
Also das, aber hat er bei den deutschen Medien keinen interessiert.
Mhm. Ich verstehe, ja. Diese Ereignisse, dieses Maidan, die waren ja insofern maßgeblich dafür der Grund, dass dann eben eine andere Regierung in der Ukraine an das Ruder der Macht gekommen ist. Und seitdem wird die Ukraine mehr oder weniger ja als, wie soll ich sagen, gerettet bezeichnet. Ich sage es mal so, jetzt endlich, die kann zur EU, EU-Assoziierungsabkommen. Brüssel hat Milliarden in die Ukraine gepumpt, die da mehr oder weniger verflossen sind, irgendwo hingeflossen sind. Das Land hat eine unglaublich hohe Korruptionsrate, die Lebenshaltungskosten sind explodiert, das Einkommen hat sich halbiert, wenn nicht noch mehr. Im Winter gab es eine richtige Kältewelle mit sehr vielen, wahrscheinlich auch Toten, die erfroren sind.
Kann ich nicht so sagen, ob es Tote gab, aber es gab zumindest keine Heizung
teilweise. Es gab viele Städte, die im strengsten Winter jetzt, und der war wirklich sehr streng da drüben, wochenlang keine Heizungen hatten.
Also, und kein warmes Wasser.
Davon können wir ausgehen, dass das also viele Todesopfer gefordert hat. Wenn das bei uns schon passiert, wird es da drüben erst recht passieren. Also wie stellt sich denn die Situation jetzt heute dar? Hast du Kontakte in die Ukraine? Was sagen dir deine Verbindungen da?
Also ich habe keine Kontakte zu Leuten, die da jetzt noch wohnen. Es sind ja aus der Ukraine sehr viele geflohen. Es sind ja irgendwie fast 2 Millionen Migranten in Polen jetzt, die da schwarz arbeiten, mehr oder weniger legal. Es sind 1,5 Millionen auch nach Russland geflohen, wenn nicht mehr. Und ich kenne viele, die daherkommen und die eben nach Russland gegangen sind. Und die erzählen keine schönen Sachen von zu Hause. Also es ist schon so, dass da der Lebensstandard enorm eingebrochen ist. Um die Kriterien des IWF zu erfüllen, wurden sämtliche Subventionen für Wohnnebenkosten gestrichen. Das heißt, die zahlen jetzt im Grunde für Wohnnebenkosten, Heizung etc. das gleiche wie wir. Aber mit einem durchschnittlichen Einkommen von 150 Euro, das wird dann kompliziert. Das heißt, die können sich im Grunde entscheiden, will ich heizen oder will ich essen?
Ja.
Zu einem sehr großen Teil. Und dann ist es eben das Problem, dass sie ihre Heizungsrechnung nicht bezahlen. Das führt dazu, dass die Stadtwerke ihre Rechnung nicht bezahlen können beim Gasversorger. Und das führt dazu, dass der Gasversorger den Stadtwerken den Hahn abdreht. Mhm. Und dann kommt es eben dazu, dass es keine Heizung und kein warmes Wasser gibt, weil die Stadtwerke ihre Rechnung nicht bezahlen können.
Okay. Also eine katastrophale Situation mehr oder weniger.
Ja, wird ja im Westen aber nicht berichtet. Es ist also wirklich in der Ukraine, das ist, was der Maidan oder was die Maidan-Regierung da angerichtet hat, ist wirtschaftlich eine Katastrophe. Das BIP ist um 50% eingebrochen. Also so schlimm hat es nicht mal Griechenland getroffen.
Das Bruttoinlandsprodukt.
Ja. Also die Wirtschaftsleistung ist um 50% eingebrochen, weil die Regierung ganz klar gesagt hat, wir wollen keine Verbindung mehr zu Russland. Und das waren genau 50% des Außenhandels. Die fehlen nicht wegen der bösen russischen Aggression des Krieges, sondern tatsächlich, weil die Regierung bewusst den Schritt gegangen ist, alle Verbindungen zu Russland abzubrechen.
Es gibt noch zwei wichtige Ereignisse, auf die wir zu sprechen kommen müssen, bezüglich dieser ersten Phase in der Ukraine. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die zeitlich vor oder nacheinander sind. Das eine ist der Abschuss der MH17 und die Krim. Was war zuerst?
Also, zunächst war dieser Maidan und der Machtwechsel. Der Machtwechsel, vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum ich es Putsch nenne. Nach der ukrainischen Verfassung kann man den Präsidenten absetzen. Der kann zurücktreten aus 4 Gründen. Tod, Gesundheit, Rücktritt oder Amtsenthebung. Mhm. Er ist nicht gestorben, er war gesund, er wollte nicht zurücktreten, bleibt Amtsenthebung. Amtsenthebung ist festgeschrieben, Sonderermittler, Ergebnisse dem Verfassungsgericht. Verfassungsgericht ist einverstanden und Parlament hat 75% Mehrheit und setzt ihn ab. Das wäre das Prozedere nach Verfassung. Es gab keinen Sonderermittler, es gab kein Verfassungsgericht. Er lebt noch. Es gab nur den Beschluss des Parlaments, der mit 73% statt 75% getroffen wurde und das auch unter starkem Druck, weil da standen im Parlament Bewaffnete mit Waffen bei der Abstimmung. Aber selbst die haben es nicht hingekriegt, 75% zu erreichen. Also es war ein Putsch, es wurde die Verfassung komplett gebrochen.
Okay.
Und der nächste Witz, das finde ich so Treppenwitz der Geschichte, laut Verfassung hätte dann, wenn man den Präsidenten absetzt, der Premierminister Übergangspräsident werden müssen. Das wäre aber wieder ein Mann von Janukowitsch gewesen. Also haben sie sich einen neuen Parlamentspräsidenten gewählt und den eingesetzt als Übergangspräsidenten. Das heißt, der hat die Abstimmung geleitet und danach seine Ernennung selber unterschrieben. Fantastische Geschichte. Also wenn das kein Putsch ist, per Definition, Weiß ich auch nicht. So, nun zur Chronologie. Also es war Maidan, Putsch, dann kam die Krim.
Ja, und dann?
Und dann, das war also jetzt, das war dann März 2014 und erst im Juli kam das Flugzeug.
Ah, ich glaube, das war, um das weiter zu eskalieren zu lassen, genau, mit dem Flugzeug, nachdem das mit der Krim dann schon gelaufen war. Kommen wir zuerst zur Krim. Die Krim ist ja eine Halbinsel, mehr oder weniger. Der Korridor, wo sie mit Land verbunden ist, ist auch noch nicht so schmal. Also,
das ist sehr schmal.
Wie viele Kilometer sind das?
Nicht viel, also es ist wirklich sehr schmal.
Schmal,
eine schmale Landbrücke.
Okay. Und die Bewohner der Krim sind eigentlich ethnische Russen.
Zu über 80%.
Wer war das nicht? Khrushchev hat in den 50er Jahren aus einer angeblichen Wodka-Laune heraus in einem Anfall von Großherzogtum die Krim der Ukraine zugeschoben, was damals nicht kein großer Unterschied war, weil das war halt eine Sowjetrepublik zur anderen. Das hat damals nicht wirklich viel ausgemacht. Aber jetzt im Zuge des Maidan mit dem Aufkommen der neuen Kräfte in der Regierung in Kiew gab es natürlich dann seitens der Bewohner auf der Krim ein Unbehagen, möchte ich mal sagen. Weil zum einen gibt es da den Flottenstützpunkt Sevastopol auf der Krim, der große Schwarzmeerhafen der russischen Streitkräfte. Und zum anderen natürlich auch die Ankündigungen seitens von Kiew ganz am Anfang schon, das Russische mehr oder weniger aus der Kultur ausmerzen zu wollen. Ich sage es jetzt martialisch. Also Russisch sollte als Amtssprache aufgelöst werden, Repressalien und so weiter und so fort. Also nicht unbedingt positive Zukunftsaussichten für die Bewohner der Krim. Und was haben die dann gemacht?
Ja gut, also vielleicht, um das auch zu verstehen. Was bedeutet das, wenn zum Beispiel Russisch als Amtssprache abgesetzt wird? Ich habe ja nun konkret auch Freunde da. Und es kann längst nicht jeder im Osten der Ukraine ukrainisch. Mhm. Aber es war schon vorher so, vor dem Maidan zum Beispiel, dass wenn du dann als Buchhalter gearbeitet hast in einer Firma in Donetsk, da musstest du aber deine ganzen Abrechnungen als Finanzamt auf ukrainisch verfassen. Das heißt, als sie das dann völlig abschaffen wollten, müsstest du einen neuen Pass auf ukrainisch beantragen zum Beispiel. Mhm. Ja? Und wenn du die Sprache nicht kannst, ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen, was das bedeutet.
Aber wo kommt jetzt her, dieser Zwang, alles Russische abschaffen zu wollen?
Ja gut, das ist das erleben wir auch im Baltikum zum Beispiel. Die fühlten sich ja besetzt von Russland, von der Sowjetunion. Kann man auch durchaus anerkennen. Ja, das ist verstehe. Ja so.
Ja, ja.
Und nun haben sie
so eben diese... späte Rache an dieser Zeit von damals.
Also es ist so, dieses, so, das erlebt man bei vielen Völkern, wenn man guckt, wer eine Zeit lang besetzt war, da schlägt das ins Gegenteil um. Da will man das nur zurückzahlen. Also es ist ein übles Revanchedenken irgendwo. Anstatt dann zu sagen, okay, es war so, wir sind jetzt frei, Gott sei Dank, lass uns jetzt mal versuchen, dass wir in die Zukunft gucken und nicht dann noch wieder auf die Vergangenheit einhacken. Auf jeden Fall so, es war also so, die haben ja nicht nur wollten, nicht nur, die haben ja sofort Gesetze erlassen. Also die haben den abgesetzt, den Janukowitsch, und dann haben sie gleich antirussische Gesetze erlassen, sofort. So, und die Krim, wie gesagt, die war zu über 80% russisch. Und es gab schon in den 90ern, unbekannt im Westen, schon ein Referendum, wo die zu Russland wollten, was aber keiner anerkannt hat. Das heißt, also da war der Widerstand nun wirklich groß, weil die auch gesehen haben, was da auf dem Maidan los war. Was im Westen nicht berichtet wurde, es gab eine Anti-Maidan-Bewegung. Schon im Dezember haben sich im Osten und Süden der Ukraine bewaffnete Selbstverteidigungskräfte gebildet. Und es gab eine Anti-Maidan-Bewegung. Die fand nur im Westen nicht statt. Das heißt, im Westen waren plötzlich alle ganz überrascht, als auf Krim plötzlich Gegenwehr kam oder in Donetsk oder in Lugansk. Wer aber die Berichte über den Anti-Maidan verfolgt hat vorher, der konnte nicht überrascht sein. Der hätte sich gewundert, wenn es nicht passiert wäre. Es war also völlig zu erwarten.
Verstehe. Wie kam es dann zu diesem Referendum auf der Krim? Wer hat es angeschoben? Wie ist der Ablauf gewesen? Und was war es völkerrechtlich gesehen letztendlich?
Oha. Also, angeschoben wurde es. Man muss zunächst wissen, dass auch das Parlament der Krim wurde gewählt, noch unter ukrainischer Gesetzgebung, unter Überwachung durch die OSZE. Und dieses Parlament war also zu fast 90% pro-russisch. Dieses Parlament hat dann, als der Maidan-Machtwechsel-Putsch kam, sich hingesetzt und gesagt und einen Beschluss gefasst, wir machen jetzt ein Referendum über die Unabhängigkeit und dann Anschluss an Russland. Das war auch nicht weiter schwer, da waren 90% pro-russische Abgeordnete. Also da jetzt zu sagen, die wurden gezwungen, ist Quatsch. Die hatten ja zumal, wer jetzt nicht hätte abstimmen wollen, der hat sich ins Auto gesetzt, wäre über die Landbrücke nach Ukraine gefahren. Der musste nicht ins Parlament. Die haben abgestimmt und haben gesagt, wir machen das jetzt so. Das fand Kiew nicht gut und das war auch ein Bruch der ukrainischen Verfassung. Ne? Aber laut Völkerrecht war das erstmal okay. Denn das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zum Kosovo sagt ganz eindeutig, wortwörtlich, eine Unabhängigkeitserklärung eines Landesteils, auch wenn sie gegen die Verfassung des Zentralstaates verstößt, verstößt nicht gegen das Völkerrecht. Mhm. Steht im Urteil vom Kosovo drin.
Was höher liegt,
wie ja, die Völkerrecht, Verfassung, ja. Landesrecht. Aha, aha. Und selbst wenn es nicht brechen würde, wir reden ja über einen Völkerrechtsverstoß, mhm. der immer vorgeworfen wird. Russland oder die Krim, das wäre ein Völkerrechtsverstoß gewesen. War es definitiv nicht. Seit dem Urteil 2011 zu Kosovo steht drin, wörtlich, Unabhängigkeitserklärung besteht, verstößt nicht gegen das Völkerrecht. Mhm. So, das haben die also beschlossen, haben gesagt, dafür machen wir ein Referendum. Jetzt kann man das Referendum diskutieren, weil das so kurzfristig angesetzt war. Aber es gibt keinen Experten, der behauptet, es wäre anders ausgegangen. Gibt es schlicht und ergreifend nicht. Und es gibt ein sehr interessantes, kann ich jedem empfehlen, eine sehr interessante Institution in Washington. Das ist das Pew Research Center. Und die arbeiten für die amerikanische Regierung und machen Umfragen weltweit. Mhm. Das heißt, die machen also wirklich sehr tolle Umfragen in allen Ländern der Welt zu allen möglichen politischen, kulturellen und so weiter Fragen. Da ist auch nichts manipuliert dran. Das sind letztendlich die Daten, aufgrund denen die Amerikaner zum Beispiel dann in Syrien mal eben einen Volksaufstand lostreten, indem sie sagen, ja, wo können wir denn das Volk spalten? Wo sind die Konfliktpunkte innerhalb des Landes? Mhm. Und die haben im April eine Umfrage in der Ukraine gemacht. Die kann man einsehen, die ist im Internet verfügbar. Und das ist, wie gesagt, Amerikas Washington, das ist jetzt keine russische Propaganda. Und da steht drin, dass, ich glaube, 82% der Krim-Bewohner möchten, dass die Welt das Referendum und das Ergebnis anerkennen. Also wir können über die Details des Referendums diskutieren, ja. aber es kann niemand behaupten, es wäre anders ausgegangen, wenn man es anders abgehalten hätte.
Mhm. Also, warum dann ständig der Vorwurf, dass es eine russische Annexion war?
Ja, faktisch ist das nicht begründet, aber es klingt gut. Mhm. Faktisch war es ja auch gar keine. Faktisch war es zunächst einmal eine Sezession. Das heißt, sie haben sich von der Ukraine unabhängig erklärt. Ja, ja. So, Sezession. Dann haben sie am nächsten Tag den Antrag nach Moskau gestellt, wir würden gern Teil der Russischen Föderation, des russischen Staates werden. Und der wurde dann einen Tag später angenommen. Mhm. Ja, also das heißt, schon von als Reihenfolge war es keine Annexion. Mhm. Rein formal juristisch war es eine Sezession und danach eine Vereinigung mit Russland.
Aber woran entzündet sich dann der Zorn des Westens, dass es so schnell ging, dass die Russen dann mehr oder weniger einfach Fakten geschaffen haben, so Stempel drauf?
Ja, sicher. Ich meine, also der Westen sagt, die haben gegen die Verfassung der Ukraine verstoßen. Klar, mhm. hat der Maidan auch. Da interessiert es keinen. Ja. Dann geht es um den Stützpunkt.
Ja, die Amis waren scharf auf Sewastopol.
Die Amis wollten gerne auf die Krim. Da gab es auch schon einen Stützpunkt, wo schon die Baseballkörbe hingen, wo es also tatsächlich vorbereitet wurde. Wo auch schon NATO-Instruktionen lagen. Ist ganz lustig. Gab es auf der Krim tatsächlich. Da waren schon die Instruktionen der NATO. Also waren da schon am Vorbereiten.
Ach, jetzt verstehe ich. Das war schon alles in den Büchern drin gestanden.
Das war schon alles vorbereitet. Und dann kamen die Russen und sagten April.
Und dann waren die Amis pisst.
Sowas von. Und so, und dann wirft man den Russen ja vor, dass sie da Soldaten eingesetzt haben, die angeblich da mit dem Maschinengewehr hinter den Wahlurnen standen. Mhm. Es ist wirklich Blödsinn. Du kannst keinen, wenn einer nicht zur Wahl geht, dann setzt er sich ins Zimmer und geht nicht raus. Die Leute sind wirklich zur Wahl gegangen und ich kenne Leute, die dabei waren. Das war für die ein Volksfest. Und was die Soldaten gemacht haben, sie haben die ukrainischen Kasernen blockiert. Und haben die ukrainischen Soldaten in den Kasernen blockiert, damit die sich nicht einmischen.
Weil was wäre dann passiert?
Ja, die hätten das versucht zu verhindern. Mhm. Das Referendum selbst. Das heißt, im Grunde haben die russischen Soldaten...
Aber dann auch nur auf Befehl. Ich denke mal, dass die ukrainischen Soldaten ja auch nur... die machen ja nur das, was man ihnen befiehlt, was ein Soldat halt so macht.
Vor allem hatten die ein Problem. Also Soldaten, gerade auch da in diesen Ländern, nehmen ihren Eid noch sehr ernst. Ja. So, und nun hatten die Soldaten, also die ukrainischen Soldaten, ein Problem. Wirklich war das, es gibt auch genug, die das ausgesagt haben. Wir hatten gerade eine sehr unklare Machtsituation in Kiew. Der Präsident wurde nicht verfassungsgemäß entfernt. Wir kriegen jetzt Befehle von Leuten, die eigentlich formal juristisch gar nichts sagen dürfen, die uns jetzt sagen, wir sollen auf die Russen schießen, damit wir hier sterben und die sitzen trocken in Kiew. Und darum hat auch keiner geschossen. Die Russen haben dann ganz einfach gesagt, pass auf, ihr könnt jetzt gehen. Ja, lasst eure Waffen mir liegen, ihr könnt in die Ukraine ausreisen, ihr könnt euch auch der russischen Armee anschließen, wir übernehmen euch in eurem Dienstgrad alles, kein Thema. Mhm. Das haben auch sehr viele ukrainische Soldaten gemacht, die sind in die russische Armee eingetreten und gesagt, dann bleiben wir hier. Mhm. Wir kommen da jetzt sehr ins Detail. Also Fakt ist, völkerrechtlich war die Sache sehr sauber, auch wenn der Westen was anderes behauptet. Man kann noch argumentieren, es gibt das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Unverletzbarkeit der Grenzen. Dann wäre gegen die Unverletzbarkeit der ukrainischen Grenze verstoßen worden. Wenn man nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker argumentiert, die Leute auf der Krim wollten zu Russland, dann war es kein Verstoß. Ja, ja. Und um dies abzuwägen, weil die stehen ja gleichberechtigt nebeneinander in der UN-Charta, die beiden Punkte, Da hilft eben das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zum Kosovo, der dann eindeutig sagt, eine Unabhängigkeitserklärung ist kein Verstoß gegen das Völkerrecht.
Wie sieht die Situation heute auf der Krim aus? Also ich habe vor einigen Jahren die Info aufgeschnappt, dass die Ukraine die Wasserwege zur Krim abgeschnitten hat und 70% der Vegetation auf der Krim mehr oder weniger vertrocknet waren. Und daraufhin Russland reagiert hat mit der Brücke von Kertsch, die eben über die Meeresenge da eine sichere Versorgung gewährleistet hat.
Ja, nicht nur das Wasser. Die haben alles abgeschnitten, die haben auch den Strom abgeschnitten.
Ja.
Das heißt, die Russen mussten im Eiltempo Kraftwerke aus dem Boden stampfen und Leitungen aus Russland legen, um die Krim mit Strom zu versorgen.
Die waren also so angesäuert in Kiew, dass sie die auch zum Sterben da...
Die haben die blockiert. Ja. Das haben sie auch in Donetsk gemacht. Kommen wir vielleicht noch zu, wenn die Zeit reicht. Aber ist egal, die Russen haben da im Eiltempo diese Infrastruktur aufgebaut. Die Menschen auf der Krim sind in ihrer Mehrheit, soweit ich das beurteilen kann, soweit ich mit Leuten gesprochen habe und soweit ich Umfragen sehe, nicht nur russische, in der Mehrheit sehr glücklich mit dem, was passiert ist.
Weil es ihnen wirtschaftlich auch besser geht wie denen in Kiew. Ja.
Das auf jeden Fall. Also wer jetzt vergleicht, die Krim, auf der Krim sind die Preise gestiegen und natürlich nur das Übliche, was Leute so ärgert, Geld reicht nie. Aber wenn sie nach Kiew gucken oder in die Ukraine gucken, also es sind nicht viele, die aus der Krim in die Ukraine ausgewandert sind, weil da ist es noch schlimmer. Also grundsätzlich geht es den Menschen auf der Krim nicht schlechter und sie fühlen sich, sie wollten zu Russland und wollen es immer noch. Probleme gibt es überall und wie gesagt, auch gerade deshalb, weil Kiew da viel blockiert und abgeschnitten hat, aber die Dinge sind weitgehendst gelöst.
Also das ist die Situation heute auf der Krim. Natürlich für uns dann immer wieder der große... Wie soll ich sagen? In den Medien lese ich das jede Woche mindestens zweimal. Wegen der Annexion der Krim muss die NATO jetzt aufrüsten. Unser Rüstungsbudget wird aufgeblasen. An der Sicherheitskonferenz in München im Februar 2019 wurde das auch wieder zum Anlass genommen. Die aggressive Außenpolitik wurde damit gerechtfertigt. Hätte das Russland nicht irgendwie cleverer machen können, dass sie das nicht ganz so schnell anerkennen und vielleicht dann eben nicht ganz so schnell Fakten schaffen? Oder war Ihnen diese Entwicklung dann auch nicht klar?
Ja gut, also es waren turbulente Zeiten. Und ich meine, es war ja so, das ist im Westen auch nicht berichtet worden. Es waren ja Kräfte aus Kiew unterwegs, die eben auch auf der Krim das Gleiche veranstalten wollen. Es gab auch auf der Krim einige Straßenschlachten, wo Kräfte aus Kiew versuchten, auch auf der Krim dieses Parlament abzuräumen, um sowas zu verhindern. Das heißt, es gab einen gewissen Zeitdruck.
Okay, verstehe.
Also wenn jetzt gesagt hätte, okay, pass auf, wir schicken Blauhelme hin, Kiew mischt sich nicht ein, Russland mischt sich nicht ein, so, und dann sollen die in Ruhe abstimmen, wäre die einzig wahre Lösung gewesen. Auf die wäre keiner gekommen. Aha. Das heißt, es war Zeit.
Aber es bestand die Gefahr, dass eben das neutrale, eher pro-russische Parlament auf der Krim dann gekippt worden wäre mit einem Regime-Change. Das ist ja auch kein Problem.
Es wäre das Gleiche gewesen wie in Donetsk und Lugansk, es wäre da Krieg gewesen.
Na, okay, verstehe.
Also...
Okay, kommen wir mal in den Osten der Ukraine. Der asymmetrische russische Krieg, wie es immer so schön heißt. Russland schickt Truppen in die Ukraine, unterstützt die Rebellen und Separatisten. Was sagst du dazu?
Also zunächst einmal stellt sich ja mal die Frage, oder stellen viele die Frage, wie kommt das denn, dass die plötzlich Waffen hatten? Ja, wo hatten die Rebellen plötzlich all die Waffen her? Und wer da, das habe ich in dem Buch eben auch sehr, sehr detailliert aufgebaut, wer da reinguckt, der stellt fest, diese sogenannte Antiterroroperation gegen den Osten begann im April. Und das Erste, die haben also aus Kiew Armee geschickt, gegen Demonstranten. Ja, also bei Maidan hätte die Polizei keinen Gummiknüppel einsetzen müssen, da war der Westen ganz böse, wenn Janukowitsch auch nur einen Gummiknüppel benutzt. Als es dann im Osten der Ukraine war, da durften Panzer geschickt werden.
Ja.
Gegen genau solche Demonstranten. Das Problem ist, dass in der ukrainischen Armee das gleiche ist wie in dem ukrainischen Staat. Circa Teilung 50-50 Ukrainer und Russen, ethnischerseits.
Ja.
Große Teile der hingeschickten Armee sind übergelaufen. Die sind also samt, haben sie gesagt, super, bevor wir schon mal hier sind, also wir finden euch nett. So, das heißt, das konnte man ganz vereinzelt auch im Westen lesen, dass sowas passiert ist, aber das war natürlich schockierend. Das heißt, sie schicken Armeen, die soll schießen und die sagten, wir stellen uns zu den Demonstranten.
Okay.
Und das sind also ganze Kasernen übergelaufen, gerade im Osten der Ukraine, und darum hatten die also erstmal gar kein Problem mit Waffen. Denen ist die Armee übergelaufen.
Ja, okay.
Deshalb wurden ja dann einer der Gründe, weshalb dann auch diese sogenannten Bataillone der Nationalgarde gegründet wurden, weil das waren wirklich, wir würden hier sagen Skinheads, also wirklich richtige Neonazis. Die haben sie unter Waffen gesetzt, als Nationalgarde bezeichnet und in den Osten geschickt. damit dann wenigstens irgendwer mal anfängt
zu kämpfen. Die waren auch ideologisch so weit verklärt, dass das dann funktioniert.
Die waren drauf.
Das ist der Feind und den Feind, dem haue ich jetzt
drauf. Ja, da gibt es ja die berühmten Bilder, dass das Bataillon Azov und andere, die auch richtig mit der SS-Hohn am Helm rumlaufen, gab es ja auch im ZDF mal die Bilder, wo dann keiner kommentiert hat. Also das ist richtig, das sind die Typen.
Hat übrigens neulich in München bei der Sicherheitskonferenz vergessen, diese SS-Runen abzunehmen.
Ja, blöd.
Und von den zwei Vorfällen, die es da gab, war einer ein Italiener, der einen Hitlergruß gezeigt hat am Denkmal der Opfer des Nationalsozialismus und der andere hatte SS-Runen auf seiner Uniform drauf. Und das kam dann in den Medien. Ich habe mir auch gedacht, zieh mal einer an. Ja?
Ja, aber das ist, wie gesagt, in der Ukraine dürfen sie so rumlaufen. Also es gibt Bilder auf meiner Seite, Antispiegel.ru. Habe ich das auch mal in einem Artikel gezeigt.
Ja, aber wie schizophren, wenn der alleine nur die Klamotten hier anhat, haben sie schon ein Problem damit, dass das da drüben die Staatsräson ist.
Ja.
Damit hat niemand ein Problem.
Es hat ja auch keiner ein Problem in den Medien damit, dass Poroschenko die toll findet. Also wie gesagt, es gibt so viele Bilder, Reden, alles, wo Poroschenko im Tarnanzug martialisch vor seinen Soldaten steht, eine Rede hält und da stehen die Soldaten im Tarnanzug hinter ihm und die haben die Totenkopf, SS-Totenkopf-Rune Interessiert kein Mensch.
Erstaunlich.
Wird im Westen nicht berichtet.
Die selektive Wahrnehmung in unseren Medien ist schon wirklich erstaunlich.
Es ist spannend, wie diese Sache, und dann, also das ist ja keine Verschwörungstheorie, das sind ja keine gestellten Fotos. Das ist ja ukrainisches Staatsfernsehen.
Dass das immer wieder funktioniert in diesen Medienhäusern und die Leute da nicht aufbegehren. Der Druck muss so groß sein, egal, das führt uns jetzt weg.
Das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist wieder ein anderes Thema, das ist genauso spannend. Ja. Aber wie stellt sich denn die Situation jetzt dann heute da im Jahr 2019, Frühjahr 2019, nicht nur in der Ukraine an sich, sondern speziell im Osten? Ich habe nicht mehr so den Eindruck, dass das jetzt aktuelles Thema ist. Ich kriege relativ wenig mit aus der Ukraine, in der Massenberichterstattung nicht. Einzelne Blogs berichten vielleicht drüber. Aber wie stellt sich denn die Situation vor Ort für die Menschen da im Osten?
Das ist ein klassischer Frozen-Konflikt. Also der Krieg läuft, es gibt auch wöchentlich zivile Tote.
Nach wie vor?
Nach wie vor. Also ständig. Jeder kann es nachlesen, die USZE veröffentlicht täglich die Berichte der Beobachter. Die kann man auch abonnieren. Dann kriegst du die jeden Tag per E-Mail. Der Krieg läuft immer noch. Keiner macht so richtig Offensive, aber sie beschießen sich fröhlich. Nur es berichtet nicht mehr. Es wird nicht berichtet.
Wie ist das Land, die Infrastruktur, ist das alles verheert? Ich habe ein Video gesehen von einem Drohnenflug über diesen neuen Flughafen. Da gab es doch eine Europameisterschaft, die in der Ukraine stattgefunden hat. Das war, glaube ich, 2008 oder so. Und da hat man diesen Flughafen gebaut, topmodern. Also der war genauso schick wie der Münchner Flughafen. Es war alles fantastisch. Und dann haben sie einen Drohnenflug gemacht mit so einer Kameradrohne und alles kaputt.
Ja gut, also das ist schon gleich 2014 passiert, weil genau dieser Flugplatz, das war eine der Stellen, wo die Kämpfe um Donetsk angefangen haben. Dieser Flugplatz war monatelang umkämpft, da ist nichts mehr über.
Okay, das war
diese sogenannte Antiterroroperation. Da habe ich auch in dem Buch ausführliche Berichte drin, wie das um diesen Flugplatz abgelaufen ist. Da ist nichts übrig.
Und sieht so auch allgemein aus im
Osten der Ukraine? Nein, das ist Frontlinie. Wo Frontlinie ist, wo die mit Artillerie reinhauen, monatelang, dann bleibt nichts stehen. Die Ukraine sonst, wo kein Krieg ist, ist die Infrastruktur da. Da gibt es Straßen, da gibt es Strom, da gibt es alles. Das ist jetzt gar nicht das Problem. Also ich meine, die Ukraine war nie reich. Das heißt, sie haben es nie wirklich geschafft, eine vernünftige Infrastruktur aufzubauen. Die Sowjetunion hat ja nichts Gutes hinterlassen in dem Punkt. Wirklich zerstört ist es da, wo der Krieg war.
Aber jetzt kommt wieder dieser Vorwurf der aggressiven Politik von Putin, dass der ja seine Truppen da reinschickt und diesen asymmetrischen Krieg in der Ukraine führt. Was für Informationen hast du darüber? Gibt es Russen vor Ort? Wenn ja, sind die offiziell da?
Es gibt Russen vor Ort.
Ja.
Also zunächst einmal der Reihe nach, sind da offizielle russische Truppen? Dafür gibt es keine Beweise. Ich halte mich da immer an die Neutralen, an die USZE. Die USZE hat das nicht einmal bestätigt. So. Der Westen behauptet es, die Russen bestreiten es, neutral ist die USZE, an die halte ich mich dann mal. Es gibt aber sehr wohl, und ich kenne sogar Leute, die als Freiwillige dahin gehen.
Russen?
Ja, die als Russen sagen...
Die ihre ethnischen Brüder unterstützen wollen. Ja,
die sagen, ich gehe da jetzt, weiß ich was, hin eine Zeit lang und unterstütze die. Das gibt es tatsächlich. Das gibt es auch nicht wenig. Und ob man jetzt Russland vorwirft, dass es da die Augen vor verschließt, kann man machen, kann man auch nicht machen, komme ich gleich noch zu. Fakt ist, es gibt diese Russen, Es gibt diese Freiwilligen. Jetzt wird unterstellt, das wären Soldaten, denen man Urlaub gibt, damit sie... sind Unterstellungen und Gerüchte. Mhm. Beweise, wirkliche Beweise gibt es dafür nicht. Aber ich habe das ausführlich in dem Buch, auch da kann man da so genau sehen, was sind die Vorwürfe, was sind die Gegendarstellungen. Und dann kann sich jeder überlegen, welche Seite finde ich überzeugender. Mhm. Es gibt diese beiden Seiten, ich habe dazu keine festen Beweise. Jetzt die Frage, kann man Russland vorwerfen, dass es da die Grenze nicht dicht macht? Klingt ja erstmal so, als wenn Russland das so die Augen zumacht und lasst die mal durchgehen. Ganz so ist es nicht. Wir müssen uns mal eins vorstellen. In Syrien, zum Beispiel beim IS, kämpfen ja tausende deutsche Staatsbürger. Deshalb wirft aber niemand Deutschland vor, den IS zu unterstützen. Weil Deutschland sagt, naja, wenn sich einer ins Flugzeug setzt, kann ich ja nicht kontrollieren, wo der hinfliegt.
Ja, eben.
Und Russland kann genauso wenig eine grüne Grenze von hunderten oder tausend Kilometern Länge kontrollieren. Wenn da einer rüber will, geht der rüber. Das ist eine grüne Grenze. Mhm. Von daher halte ich es für etwas... kompliziert zu sagen, bloß weil da russische Freiwillige sind, unterstützt Russland die offiziell. Mhm. Russland hat Verbindung zu denen.
Okay, verstehe.
Russland unterstützt die auch mit humanitärer Hilfe.
Es passt halt ins transatlantische Narrativ.
Es ist ein bisschen schwierig. Aha. Also ich würde mal sagen, Russland unterstützt sie sicherlich irgendwo moralisch und hat auch einen gewissen Hebel auf sie. Ja. Das kann man im Buch auch sehen. Aber dass die da nun wirklich Soldaten schicken, dafür habe ich keinen Beleg.
Munition, Teile, irgendwelche Dinge, die da fließen.
Möglich.
Alles, ja.
Ich will es nicht ausschließen, aber es gibt, wie gesagt, keine echten Beweise.
Also ich, ganz ehrlich, halte das für moralisch gerechtfertigt, wenn die unterstützen würden. Wenn man sieht, was von Kiew aus auf den russischen, auf den ukrainischen Osten draufgepackt wird an Waffen und Munition. Also ganz klar würden die unterstützen müssen, meiner Meinung nach. Ja. Aber das geht natürlich nicht, weil damit natürlich dann die aggressive Politik wieder zur Schau gestellt wird. Und,
ja, vor allem, ich meine, am Ende ist ja die Frage folgende. Wer wird unterstützt? Der Westen unterstützt Kiew. Mhm. Massiv. Die Amerikaner schicken da Waffen in zweistelligen Millionenbeträgen hin jedes Jahr. Haben Ausbilder in der Ukraine.
Ja.
Korrekt wäre es zu sagen, wir ziehen mal die Truppen ab.
Auf beiden,
ja, machen da vielleicht eine Blauhelm-Aktion. Es gibt ja im Augenblick Diskussionen darüber, Blauhelme zu schicken. Und dann können wir mal gucken, wie man das wieder angleicht, dass man da mal vielleicht auf demokratischem Wege mit einem Referendum oder mit einer Verfassungsänderung, die ihnen Autonomie gibt, was auch immer, dass man das löst. Mhm. Ja, also es ist ja jetzt keine Seite, würde ich sagen, moralisch völlig sauber. Und deshalb ist es immer schwer zu sagen, ja, du lieferst Waffen, du bist böse, ich liefer Waffen, ich bin der Gute. Mhm. Ist für mich jetzt kein Argument. Also Schießen und Morden ist immer schlecht.
Mir fällt gerade auf, wie komplex diese Situation wirklich ist und wie vielschichtig auf verschiedenen Ebenen da gekämpft wird auch. Ich würde gerne noch mal auf einen berühmten Punkt kommen, was wir schon angesprochen haben, eben vorhin auf die MH17. Mhm. Vor allem, was deiner Meinung nach der Grund ist, warum man das gemacht hat. War es ein Versehen, war es ein Unfall, war es Absicht, wer hat es gemacht? Also nur zur Wiederholung, dieses Flugzeug wurde abgeschossen, wann war es, im Juni?
Juli.
Juli, 17. Juli.
Irgendwie,
2014, als dieses indonesische,
malaysische
Flugzeug mit 280 Passagieren über der Ukraine zum Absturz gekommen ist. Und bevor die Teile überhaupt nur noch, die haben noch geglüht, die Teile, war die Schuldfrage mehr oder weniger schon geklärt. Es war eine russische Buk-Rakete oder zumindest russische Separatisten, was auch immer. Also man hat sofort mit dem Finger auf Russland gezeigt. Wie ist da der Stand der Ermittlungen? Da gibt es doch dieses internationale Ermittlerteam. Was hast du da rausgefunden? Vor allem, was glaubst du, was der Grund war, warum dieses Ereignis stattgefunden hat?
Der Grund ist rein spekulativ. Also ich halte mich lieber an die Fakten. Ich glaube, ich habe 60 oder 70 Seiten im Buch nur über das Thema.
Nur über MH17?
Ja. Ja. Okay. Also es ist darum, 1000 Seiten kommen ja irgendwo her.
Ja, okay, das lese ich als erstes. Weil das interessiert mich als Flieger natürlich auch.
Ja, ja, also wie gesagt, ich kann jetzt ausführlich werden, noch auf alle Verschwörungstheorien dazu eingehen. Letztendlich kann man sicher sagen, es war eine Buk.
Eine Fliegerabwehrrakete?
Auf jeden Fall. Mhm. Da gibt es also keinen Zweifel. Es kann nichts anderes gewesen sein. Wenn dich interessiert, warum, kann ich es dir gerne nochmal erklären. Es war eine Buk, das heißt, die Frage ist, wer war es? Mhm. Und das kann man nicht sagen. Es ist also schlicht, es gibt im Abschlussbericht so einen Teil, wo man eben sagt, ja, die Buk ist irgendwie ein bisschen links vom Flugzeug und deshalb müssen es die und die gewesen. Ist jetzt kein echter Hinweis. Also, wenn das Flugzeug über die Frontlinie fliegt und von links oder rechts der Front kommt das Ding, ob das ein bisschen mehr links, rechts, oben, unten ist, würde ich jetzt als Beweis für sehr dünn halten. Aber es gibt diesen Hinweis im Abschlussbericht, den man sehr hinterfragen kann und der auch nicht wirklich mit dem Finger zeigt, sondern da so als Kapitel drinsteht. Und mehr weiß man eigentlich nicht. Also man weiß, es war eine Bug. Und wer es war, ist bis heute nicht bewiesen.
Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, es gibt einen Reporter namens Billy Six. Liebe Grüße nach Venezuela. Ich hoffe, dir geht's gut, Billy. Komm gut zurück. Der war vor Ort und hat Augenzeugen in dieser Gegend befragt. Und charakteristisch für so eine Bug ist ja, dass da ein Raketenschweif, ein Rauchschweif mehr oder weniger dann minutenlang stehen bleibt und diese Rakete auch bekannt dafür ist, dass ein ohrenbetäubendes Geräusch losgeht. Also die macht richtig, das ist eine Rakete, die startet. Ja, ja. Da geht richtig was ab. Die Bewohner dieser Gegend vor Ort, die haben davon nichts berichtet. Also da gab es auch keine Raketensäule, die stehen geblieben ist dann für Minuten. Wie kannst du das erklären, dass da eben niemand von einer Bug direkt was mitbekommen hat?
Das kann ich schwer erklären. Also es ist ja so, da muss ja erstmal jemand in dem Augenblick, ich weiß, Frontgebiet ist groß. Mhm. Die Möglichkeit, von wo die Bug abgeschossen ist, weiß ich was, 40, 50 Quadratkilometer, von wo die hätte kommen können.
Ja, stimmt.
Auch, also
ja.
Ne, da kannst du nicht jeden fragen. Warum ich die Bug als einzige Waffe, wenn wir das Thema jetzt haben wollen, sage ich es gerne, als einzige Waffe bezeichne, ist Folgendes. Es gab diese Meldung über ein Flugzeug, das die abgeschossen hat. In dieser Meldung, die kam vom russischen Generalstab, der hat sie später zurückgezogen, war die Rede von einer Su-25.
Das ist ein Erdkampfbomber.
Genau. Ja. Dieser Erdkampfbomber hat eine Dienstgipfelhöhe von 6.000 Metern.
Aber technisch geht es höher.
Er kann höher. Ja. So, er kann auf 10.000 Meter. So. Nun ist das Problem, wenn er 10.000 Meter ist, ist er über 100 Kilometer pro Stunde langsamer als die Boeing. Mhm. Versuch mal, noch dazu seitlich, die Einschusslöcher auf dem Flugzeug zeigen, es kam seitlich. Mhm. Versuch mal, mit einem Maschinengewehr auf irgendetwas zu schießen, was mit 100 Sachen an dir vorbeidonnert und dabei tausende Löcher zu machen. Mhm. Das ist ausgeschlossen. Und du als Flieger müsstest ja auch wissen, Flugkampf bedeutet, ich versuche mich im Kampf hinter meinen Gegner zu setzen und schieße ihn von hinten ab. Mhm. Das heißt, wenn es ein Flieger gewesen wäre, was eine Su-25 nicht kann, aber Abfangjäger hätte es gekonnt, dann hätte er von hinten geschossen.
Weil es gibt ein paar Luftfahrtsachverständige oder auch Leute, die sich damit auskennen, die halt sagen, ja, aufgrund der Einschusslöcher, aufgrund der Trümmerteile, da gibt es immer wieder diese kreisrunden Löcher, die auf diese 30mm Kanone der Su-25 hinweisen.
Ja, das sagen die aufgrund von Fotos. Nun muss man wissen, wie die Bug funktioniert. Die Bug trifft nicht das Flugzeug. Die Bug ist so konstruiert.
Die explodiert und Schrapnelle.
Die fliegt neben das Flugzeug, explodiert nahe dem Ziel und haut Tausende von Schrapnellen raus, was genau die Einschusslöcher erklärt. Ja, ja. Und davon können natürlich einige rund sein.
So steht es ja auch in dem Bericht drin, dass es Objekte mit einer hohen kinetischen Energie waren, die das Flugzeug getroffen haben.
Und wie gesagt, selbst wenn man das jetzt nicht glauben will, dann muss mir ein Flugzeugexperte erklären, wie man seitliche Löcher, Tausende, erklärt mit einem 90 Grad versetzten Flugzeug, die schießen ja nach vorne. Das geht mit 100 Sachen vorbei, oder wenn du jetzt,
also
mit 800 Sachen, ist nicht drin.
Klingt logisch.
Ja? Ja, ja, ja. Also das heißt, an der Boeing gibt's für mich, an der Bug gibt es für mich keinen Zweifel. Die Frage ist, wer hat sie abgefeuert? Und das können die Rebellen aus Versehen gewesen sein, die hatten Bugs. Das ist in meinem Buch auch ganz lustig beschrieben. Das gab einen großen Skandal Ende Juni, wo die Rebellen sagten, hurra, für uns ist eine Kaserne überlaufen, wir haben eine Kaserne mit Bugs. Das hat Kiew dann ein Ministerium hat's bestritten. Das andere Ministerium hat gesagt, ja doch, aber die Bugs haben wir unbrauchbar gemacht. Und so weiter. Das war eine riesenlustige Geschichte, Juni, Juli. Dann haben die Rebellen 2-3 Tage vor dem Abschuss eine Su-25 in 6.000 Metern Höhe abgeschossen. Da war dann spätestens jedem Experten klar, die haben eine Bug.
Also eine ukrainische Su-25.
Genau, die dann Erdkampf geflogen hat. Und dann kam eben dieser Abschuss. So. Und dann plötzlich, als der Abschuss von der Boeing kam, da hat Kiew gesagt, die haben Bugs. Vorher sagte Kiew, sie haben keine. Ja, ja. Also es können die Rebellen gewesen sein, sie hatten Bugs. Sie können aus Versehen, man muss wissen, wie die Bug funktioniert. Es ist ein sehr kompliziertes Gerät. Und wenn du jetzt zwei Flugzeuge hast, die beim Zielen auf einer Linie stehen, dann sucht sich das Zielgerät das größere Echo. Ja. Das heißt, wenn die jetzt versucht hätten, eine Su-25 abzuschießen und dahinter war in der Nähe eine Boeing, dann schaltet sich die Rakete auf die Boeing.
Ja, ja, okay. Ja,
es können sie gewesen sein aus Versehen. Aha. Es können auch die Kiewer Truppen aus Versehen gewesen sein. Die hatten damals erhöhte Alarmbereitschaft, weil berichtet wurde, die Russen würden den Luftraum verletzen.
Also es gibt verschiedene Szenarien. Ja. Aber das Ergebnis war, dass man dieses Ereignis natürlich genommen hat, um wieder mit dem Finger auf Putin zu zeigen. Und das gibt ja dann auch, oder es gab dieses berühmt-berüchtigte Spiegel-Coverbild, stoppt Putin jetzt, wo man ungefragt und unautorisiert die Bilder der Opfer dieser Maschine dann dargestellt hat mit dem schuldigen Putin innen drin.
Ja. Naja.
Und auch noch andere Bilder, wo Putin dann eben als Kampfpilot in einem Chat drin sitzt und so weiter.
Ja, das wurde also ausgeschlachtet propagandistisch.
Propagandistisch unglaublich.
Aber wie gesagt, die Faktenlage ist, wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen, es war eine Bug, wir wissen nicht, wer es war. Und vielleicht als Ergänzung, im Jahr 2000 hat die Ukraine ein russisches Passagierflugzeug abgeschossen über dem Schwarzen Meer bei einem Marinemanöver.
Ja, ich erinnere mich.
Aus Versehen. Also sowas kommt vor. Ich will gar nicht mal einer Konfliktpartei unterstellen, dass sie absichtlich das Flugzeug abgeschossen hat. Auch da gibt es Gerüchte, Spekulationen, kann sein, kann nicht sein, will ich gar nicht unterstellen. Aber selbst wenn wir ausgehen, es war aus Versehen, es können beide Seiten gewesen sein. Und es gibt Hinweise auf beide Seiten. Ich habe im Buch wirklich das sehr ausführlich beschrieben, beschreibe auch die Hinweise auf die Rebellen. Und ich kann nach dem, was ich weiß, einfach nur sagen, ich weiß nicht, wer es war. Es können beide aus Versehen gewesen sein, ich weiß es nicht. Spannend finde ich in dem Zusammenhang noch, aus dem Jahr 2018, da gab es eine Pressekonferenz von knapp einem Jahr, wo die Untersuchungskommission vor die Presse gegangen ist und gesagt hat, wir haben jetzt die Seriennummer der Rakete. Und da haben die westlichen Medien gemacht, die Seriennummer ist bekannt, wir wissen, es waren die Russen. Wer sich die Pressekonferenz anguckt, stellt fest, sie haben gesagt, ja, wir haben die Seriennummer, wir wissen aber nicht, was die Zahlen bedeuten. Könnte uns das mal jemand helfen, das zu erklären? Die Russen haben dann überlegt und haben im September, das ist ja Geheimhaltung, haben im September die Geheimhaltung aufgehoben und erklärt, was das bedeutet. Haben die Ziffern also genau erklärt. Daraufhin haben die Russen gesagt, okay, also aus diesen Ziffern, aus der Seriennummer können wir sehen, die Rakete kam Ende Dezember 86 aus der und der Fabrik, ist dann aufgeladen worden, in ein Luftabwehrbataillon in der ukrainischen Sowjetrepublik verlegt worden und da ist sie bis zum Verfall der Sowjetunion geblieben. Haben die Russen offiziell mitgeteilt. Und darüber wurde im Westen dann nicht berichtet. Jetzt kann das eine russische Lüge sein, es kann wahr sein, ich weiß es nicht. Es wurde im Westen nicht berichtet und die Ukraine müsste sich ja jetzt eigentlich äußern und sagen, nee, das stimmt nicht, wir haben die nie gekriegt oder was auch immer. Die Ukraine schweigt auch dazu.
Ich verstehe.
Und weil im Westen keiner Fragen stellt, muss die Ukraine auch nicht antworten. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Und deshalb, ich kann wirklich nicht sagen, wer es war. Weil selbst wenn es eine ukrainische Bug war, ja, die kann ja in den Beständen sein, die die Rebellen erobert haben. Also es ist immer noch offen.
Ja, ja. Ich merke gerade, wie komplex sich dieses ganze Thema gestaltet. Und 1000 Seiten in ein so ein kurzes Interview packen, ist ja auch wirklich... ich würde gerne deine Einschätzung noch erfahren, wie es denn da jetzt weitergeht oder was dein Fazit ist. Du hast ja bestimmt auch irgendeine Art Zusammenfassung am Schluss in diesem Buch drin. Oder so. Wie geht es denn da jetzt weiter? Wie kommen wir aus der Situation raus? Na, dein Untertitel sagt ja auch, wie der neue Kalte Krieg begann. Wird die Ukraine weiter zum Schauplatz gemacht, der Aufmarschgebiete? Die wollen ja jetzt in der Verfassung sogar den NATO-Beitritt in die Verfassung den NATO-Beitritt als quasi Landesziel festgehalten.
Hat gerade Poroschenko vor ein paar Tagen unterschrieben.
Genau, dann gab es wieder diese Provokationen mit der Straße von Kertsch und so weiter und so fort. Jetzt, was glaubst du denn, was jetzt in den nächsten 12 Monaten, 18 Monaten in der Ukraine passieren wird?
Ukraine ist im Frozen-Konflikt. Ich glaube, da passiert gar nichts großartig. Früher war es so, wenn man die Geschichte seit der Unabhängigkeit der Ukraine sieht, dann hat sich jede Regierung nur die Taschen voll gemacht. Korruption, selbst bereichert. Die Oligarchen haben auch das Land, wie Russland unter Jelzin, haben die Oligarchen das Land der Ukraine bis heute geführt.
Ja.
Die bezahlen Abgeordneten den Wahlkampf und die Abgeordneten stimmen so ab, wie die Oligarchen das wollen. Das funktioniert in der Ukraine seit der Unabhängigkeit. Und was dann passiert ist, ist Folgendes. Das Land ist ziemlich genau 50-50 geteilt gewesen zwischen ukrainischen ethnischen und russischen ethnischen. Das heißt, was passierte bei jeder Wahl, die Unzufriedenheit des Volkes führte dazu, dass mal die einen, mal die anderen gewonnen haben, immer abwechselnd. Seitdem jetzt dieser Konflikt da ist, stimmt die Krim nicht mehr ab, nimmt an den Wahlen nicht mehr teil, die pro-russisch gestimmt hat. Die Bürgerkriegsgebiete nehmen an den Wahlen nicht mehr teil, die pro-russisch gestimmt haben. Das heißt, jetzt hat die pro-ukrainische, pro-westliche Mehrheit, wie wir sie nennen wollen, eine Mehrheit. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, dass eine andere als diese Regierung an der Macht bleibt. Unter welcher Partei sie sich versteckt und wie der Präsident heißt, ist aber unerheblich. Es sind also jetzt die Leute, die in der Presse hier pro-westlich genannt werden, an der Macht, und die bleiben es. Mhm. Ob da jetzt Poroschenko oder Timoschenko oder wie auch immer, ist egal. Die machen alle die gleiche Pro-NATO-Politik. Mhm. Das heißt, da wird sich nichts ändern, weil die Mehrheitsverhältnisse im Land es nicht mehr hergeben. Und entsprechend sehe ich nicht, dass sich in der Ukraine jetzt auf absehbare Zeit was tut. Egal wie die anstehende Präsidentenwahl ausgeht und so weiter. Und die Parlamentswahl ist auch noch dieses Jahr. Mhm. Ich denke, in der Zeit wird sich gar nichts tun, weil der russische Außenminister hat gerade vor ein paar Tagen im Interview gesagt, Gespräche im Normandie-Format, also Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland zusammen, machen keinen Sinn, solange die Ukraine nicht ihre ganzen Wahlen abgehalten hat, weil alles, was wir jetzt besprechen, kann nach der Wahl hinfällig sein mit der neuen Regierung. Mhm. Mhm. Die Regierung, wie auch immer jetzt in der Ukraine gewählt wird, wird an der Strategie, am Kurs nichts ändern. Aber es kann eben im Detail radikaler oder weniger radikal sein. Mhm, aber der grundsätzliche Kurs ist da festgenagelt.
Ich frage mich nur, wie es international dann eben weiter ausgeschlachtet wird, die Situation, weil es ja benutzt wird, um die Agenda der NATO zu rechtfertigen. Ja. 1000 Milliarden Euro Rüstungsbudget, ja, im Vergleich zu 60 Milliarden allein auf der russischen Seite.
Bei Bedarf. Ich meine, sie braucht die letzten Jahre die Ukraine nicht, sie hatten Syrien dafür. Und jetzt mal gucken, was in Venezuela passiert. Mhm. Nicht? Und wenn dann, wenn sie keinen anderen Konflikt hätte haben, wird ihnen auch die Ukraine wieder einfallen, ja, als, ja, ja, Begründung. Ja. Mhm. Die Ukraine, das ist ja das, die Diskussion, die ich auch mit meinem Verleger hatte, ist das überhaupt noch ein aktuelles Thema?
Ja.
Ich sage ja, weil es erstens der Grundstein ist für all die Probleme, die wir haben in Sachen neuer, ja, Kalter, ja, Krieg. Das Wort ist ja erst seitdem überhaupt wieder geprägt worden.
Ganz aktuell eigentlich. Ich höre es immer wieder. Das erst seit ein paar Wochen, Monaten spüre ich da so, dass man sich darauf einschießt, auf diesen Begriff. Weil damit können die Leute was anfangen. Die bösen Russen, die guten Amis. So,
und der Krieg, Begriff tauchte 2014 wieder auf. Mhm. So, und seitdem ist er da. Und bei Bedarf kann man die Ukraine immer wieder, da ist ein Bürgerkrieg, du kannst morgen die Presse hinschicken, die sagt, da wird geschossen, dann machst du die, ne, wieder einen Sonderbericht, weil Brennpunkt in der ARD, kannst du jeden Tag machen. Es gibt da jeden Tag Tote. Mhm. Das machen sie dann, wenn es wieder in die Agenda passt, wirst du das haben, aber im Augenblick haben sie ja genug andere Sachen. Mhm. Syrien ist da, Venezuela ist da, gibt ja Themen. Mhm.
Also ich bin mir sicher, dass bei der Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise, die wird jetzt gerade gedreht,
echt?
Das heißt Maverick,
ja. Nein.
Tom Cruise will noch mal ins Cockpit.
Er will noch, also,
ich bin mir ganz sicher, da traue ich Brief und Siegel wetten, dass irgendein russisches Flugzeug einen Vorfall provoziert und die guten Amerikaner dann da eingreifen müssen. Hundertprozentig, das war ja damals schon so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich bin mir sicher, dass das in diese Richtung läuft. Thomas, vielen Dank für deine Arbeit in diese Bücher und vor allem auch danke für deinen Blog. Den lese ich ja wirklich jetzt mit wachsender Begeisterung jeden Tag. Also du haust ja Dinge raus wie am Fließband. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ein Gewinn in der alternativen Medienlandschaft, möchte ich das jetzt mal so sagen. Nicht nur deine Werke hier, sondern auch insgesamt, weil ich natürlich das, ich finde es deswegen so gut, weil du hast einen großen Überblick über die ganzen Sachen und hast aber den Vorteil, die russische Seite als Deutscher zu sehen, und zwar aus der ersten Quelle. Deswegen finde ich das umso wichtiger und deswegen werde ich auch in Zukunft deine Informationen gerne aufgreifen und dann auch so oft wie es geht hier weiter verbreiten.
Das freut mich, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich habe erst vor knapp einem halben Jahr entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen und bin selbst ein bisschen überrascht davon, wie viele Leute meine Seite lesen. Es freut mich sehr.
Also ja, umso mehr hoffe ich, dass dann immer mehr Zuschauer von uns auch dazukommen und du wirst sehen, das wird ja noch weiter verlinkt werden. Also das ist jetzt gerade erst der Anfang. Schön, dass du Zeit hattest, nochmal, dass du so lange da geblieben bist, dass wir nochmal in die Bütt steigen
jederzeit
können.
Jederzeit wieder. Es war mir eine Freude.
Gibt genügend Themen. Ich bin mir sicher, wir werden im Laufe des Jahres bestimmt nochmal vielleicht dann Venezuela besprechen, wenn das da alles dann mehr oder weniger stattgefunden hat oder was auch immer passieren wird. Ja. Guten Heimweg nach St. Petersburg. Genieß die weißen Nächte im Sommer.
Im Sommer.
Da möchte ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Vielleicht
herzlich willkommen, mein Gästezimmer ist frei.
Da komme ich gerne drauf zurück. Machen wir eine Reportage aus Petersburg. Ja.
Gute Idee.
In der Gay Bar.
Da sage ich dir auch, wann wir es machen, dass du richtig schöne Bilder kriegst im Sommer zu dem
Deal.
Festival.
Deal.
Ja.
Also, alles Liebe. Vielen
Dank. Ich danke dir.
Komm gut nach Hause.
Danke dir, alles Gute.
Ja, und liebe Zuschauer, nochmal die Bücher von dem Thomas Röper ans Herz gelegt. Das eine ist als E-Book erhältlich. 1000 Seiten sind schwierig zu drucken. Vielleicht klappt es ja nochmal, aber als E-Book auf jeden Fall. Das eine Buch steht auf dem Tisch. Wladimir Putin, seht ihr, was ihr angerichtet hattet? Das war Teil unseres ersten Gespräches. Und vor allem empfehle ich euch die Seite Anti-Spiegel, anti-spiegel.ru. Da findet ihr dann die ganz aktuellen Berichte seitens von Thomas, wie er die Welt sieht, vor allem aus der russischen Sicht eben. Und in diesem Sinn sage ich vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier bei uns bei Steinzeit und schaut wieder rein bei Nur Wieso.